Inklusiver Leben, ein Podcast der Projektgruppe Inklusion Eppelheim. Die Projektgruppe Inklusion Eppelheim ist eine rein ehrenamtliche, von der Stadt Eppelheim unterstützte Aktionsgruppe. Wir streben die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen in allen Lebensbereichen an. Mehr über uns auch unter www.eppelheim.de, Familie, Kultur, Inklusion. Mein Name ist Siegfried Köhler. Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen überhaupt. Olympiasilber, Europameisterin und Weltmeisterin, um nur einige ihrer Erfolge zu nennen, im Speerwerfen. Erfolgreich ist sie aber auch als Trainerin und Managerin im Behindertensport. Sie ist gelernte Sportwissenschaftlerin und MBA in Richtung Sportmanagement. Hallo und herzlich willkommen, Steffi Nerius.
Schönen guten Tag, hallo.
Frau Nerius, hallo. Anstatt das zu fragen, was häufig so in Podcast am Anfang gefragt wird, nämlich was macht die Top-Athletin oder der jeweilige Gast heute, würde ich ganz mutig, wenn Sie mir erlauben, fragen, Frau Nerius, finden Sie Ihr Leben nach wie vor ganz schön?
Auf jeden Fall. Also tatsächlich, wenn mich einer fragt, wie geht's dir, sage ich zu 99,9%, mir geht's gut, weil es mir wirklich zu 99,9% gut geht. Also ich habe wirklich ein tolles Leben, ich habe eine gesunde Familie, ich habe einen tollen Job, ich habe einen tollen Freundeskreis. Also rundherum ist alles so, wie man sich das vorstellt, und deswegen ja, unterschreibe ich, ich habe ein tolles Leben.
Das ist natürlich ein umwerfendes Statement zu Beginn, aber Sie wissen natürlich auch, ich sehe das Schmunzeln, auf was ich abspiele, gefragt habe, vor circa 8 Jahren war ein Bericht, ein schöner Bericht, ein Interview mit Ihnen in einem anderen Magazin, und da haben Sie das so gesagt als Überschrift, und das war dann für mich die Überlegung, mal dramaturgisch so einzusteigen, um einfach mal am Anfang zu wissen, aha, da strahlt jemand und ist wirklich richtig zufrieden mit sich. Jetzt drehe ich aber gleich mal, versuche ich die Kurve zu drehen zu unserem Hintergrund, Podcast im Sinne von Inklusion diskutieren, erfragen. Frau Nerius, bereits während Ihrer erfolgreichen aktiven Leichtathletinnenzeit waren Sie auch parallel gleichzeitig Trainerin im Behindertensport. Das ist nicht so das Übliche, deshalb die Frage, wie kam es denn dazu?
Ja, ich hab überlegt, was mache ich beruflich, wollte immer Sportlehrerin werden, also als ich noch klein war, und habe deswegen irgendwie angefangen, Sport zu studieren. Dann habe ich aber gedacht, nee, als ich mich dann spezialisieren musste im Schwerpunkt, habe ich dann eher Richtung Parasport, Behindertensport gemacht, Rehabilitationssport, und habe gedacht, ja, ich wollte nie als Trainerin arbeiten, wenn ich mal aufhöre mit meiner Karriere, und aber so im Reha, in ambulanten Reha, das konnte ich mir vorstellen, und deswegen habe ich diesen Schwerpunkt gewählt, war dann irgendwann fertig mit dem Studium, ja, habe dann auf Honorarbasis mit Herz- und Dialysepatienten gearbeitet, in einer ambulanten Reha-Praxis gearbeitet und habe dann allerdings auch gemerkt, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist für mich in der Zukunft, und 2002 wurde eine Stelle ausgeschrieben als Trainerin im Parasport beim TSV Bayern 04 Leverkusen, bei meinem Verein, und dann habe ich gesagt, ja, viel länger als 2004 wollte ich jetzt eh keinen Leistungssport machen, und wahrscheinlich ist es ja dann nicht so, dass ich 2004 aufhöre und danach sagen mir 10 Leute, hier hast du einen Job. Insofern war ich da vorausschauend und habe gedacht, bewirb sich mal, das könnte ich mir gut vorstellen. Naja, und dann habe ich tatsächlich mich beworben, habe den Job bekommen, und ja, mit dem Job sind dann auch meine sportlichen Höhepunkte tatsächlich immer erfolgreicher geworden. Ich habe angefangen, parallel mit dem Job 2002 die erste Medaille zu gewinnen und hatte dann eine Medaille bei den Europameisterschaften, bei den Weltmeisterschaften, und wollte 2004 noch bei den Olympischen Spielen die Medaille gewonnen und dann gewinnen. Dann hatte ich gedacht, okay, jetzt habe ich sie, 2004 Athen. Aber irgendwie fehlte mir noch mein Jugendtraum. Ich wollte einmal ganz oben auf dem Treppchen stehen und die Nationalhymne hören und Deswegen habe ich dann doch noch nicht 2-4 aufgehört, bin dann 2-6 Europameisterin geworden, mit der Nationalhymne ganz oben, also alles erreicht, was ich erreichen wollte in meiner sportlichen Karriere.
Hat sich damals so gut angehört, dass Sie weitermachen wollten, unter
Nee,
anderem?
und dann war es tatsächlich so, dass 2009 dann die Weltmeisterschaften nach Berlin vergeben worden sind.
Ja.
Und ich war 1993 das erste Mal dabei in Stuttgart bei den Weltmeisterschaften und habe gedacht, das ist doch, um mein Leben wieder toll und schön zu machen, ein schöner Kreis, der sich schließt, wenn
Das
ich
wär's.
wirklich meinen ersten internationalen Höhepunkt in eigenem Land mache und meinen letzten dann auch. Und damit wollte ich dann auch aufhören, 2009.
Was für eine Dramaturgie. Das hat gepasst und das gleichzeitig Beruf, Orientierung, Sportlehrer, übers Reha reingekommen. Also nicht irgendwie so mit der Kernidee, ich will Menschen mit Behinderung auf jeden Fall helfen, ist ja nichts Schlimmes, sondern war ein ganz anderer Weg. Und dann 2009, ich glaube, es war der erste Wurf gleich, den Sie rausgehauen haben, die vielleicht doch etwas so in meiner Erinnerung helfen Sie mir, doch schon etwas jüngeren Konkurrentin damit irritiert, ja, vielleicht auch geschockt. Und dann am Ende war es der weiteste Wurf. Und Berlin Abschlussweltmeisterin, das ist ja schon ein Knaller, nicht? Ich glaube, so viele haben das nicht in ähnlicher Weise hingekriegt vom Timing her.
Ja, das war schon so ein bisschen Hollywood. Also mit Ansage, das ist mein letztes
Hollywood.
Jahr und dann bei dem Saisonhöhepunkt im eigenen Land vor meinen ganzen Freunden, wo ich mich einfach nur toll verkaufen wollte und einfach einen tollen Wettkampf machen wollte, dann Weltmeisterin zu werden, war für viele und inklusive für mich natürlich, ja, einfach ein Traum und unvorstellbar vor dem Wettkampf. Aber ja, dass es dann so aufgehört hat, war wirklich Hollywood und ja, eine tolle Geschichte, auf jeden Fall.
Dann bleibe ich da noch einen Moment, Entschuldigung, dran, weil Sie sagen, Hollywood, geht in eine ganz andere, ich habe gerade eine ganz andere Intention bei meiner Frage als die nach dem reinen Erfolg. Sie sind die Sportlerin gewesen, die man sofort identifizieren konnte, auch wenn die Kamera weit weg war, weil Stirnband. Stirnband und Steffi Nerus, da wusste man, wenn man so nebenbei Fernsehen geguckt hat, aha, wenn jetzt die Steffi Nerus mit dem Stirnband kommt, da muss man aufmerksam sein, wie weit es denn geht. Vom ersten bis zum letzten Wettkampf, soweit ich die gesehen habe, und ich glaube, ich habe nicht wenige gesehen, jetzt mal Hand aufs Herz, Frau Nerus, war das für Sie wichtig, um den Blick frei zu haben, oder war es mehr ein Gag, das Stirnband?
Das war tatsächlich der ursprüngliche Gedanke, war schon, dass ich meine Haare ein bisschen länger wachsen lassen wollte und mich das ein bisschen gestört hat, wenn die mir mal ins Gesicht gefallen sind. Deswegen hatte ich dieses Stirnband um. Ja, habe schon so ein bisschen gespielt irgendwie. Ich glaube, Weltmeisterschaften 1995 in Göteborg hatte ich dann so eine Schwedenfahne um und kam ganz gut an. Wettkampf war richtig schlecht, deswegen habe ich das Stirnband dann auch wieder irgendwie
Kein
Element
Glücksbringer.
ja weggeschoben, genau. Und dann habe ich aber irgendwann Yin und Yang, glaube ich, drauf gehabt und habe dann 2002 auch mit Yin und Yang meine erste Medaille gewonnen. Habe eine super positive Rückmeldung bekommen, auch ja von vielen, ach ja, toll mit dem Yin und Yang. Naja, auf jeden Fall war es klar, alles klar, damit habe ich eine Medaille gewonnen, das trage ich jetzt immer. Und 2003, dann ein Jahr später in Paris bei den Weltmeisterschaften, kam dann eine Freundin und meinte so, ich habe dir was mitgebracht. Und die hatte mir dann ein Stirnband gemacht mit Avec Force und den Eiffelturm drauf und sagte so, wenn es gut läuft, kannst du es ja umdrehen. Und hinten stand dann Merci Paris. Und ich habe dann nur gedacht, ja, ich kann jetzt nicht meinen Stirnband tauschen, das war ja mein Glücksbringer. Und irgendwie fand ich die Idee aber so schön, dass ich gesagt habe, ach komm, mach's es. Und es kam schon während des Wettkampfs gut an. Und als ich dann Dritte geworden bin, habe ich das auch umgedreht. Und ja, dann war eigentlich auch der Bann gebrochen, wo ich gesagt habe, alles klar, danke für das Stirnband, das ist dein Auftrag für die nächsten Jahre. Und so hat sie sich eigentlich immer jedes Jahr was Neues einfallen lassen in den Sprachen des jeweiligen Landes, Danksagung, Unterstützung. Und ja, das ist bei den Kampfrichtern natürlich gut angekommen. Es war dann irgendwann, meine Haare sahen irgendwie auch nicht richtig cool aus, dass die lang waren, habe ich dann wieder kürzer gemacht. Das heißt, mich haben meine Haare nachher wirklich nicht mehr gestört. Das war dann schon so ein Marketing- und PR-Gag.
Naja.
Und ja, das kam auf jeden Fall gut an. Und die Medien waren schon immer ganz gespannt, was dann auf dem Stirnband stehen würde. Und es war auch immer so ein bisschen dramatisch vorher, ja, dass ich beraten habe.
Also auf jeden Fall eine gute Entscheidung und ich kann Ihnen schon eine, obwohl es schon doch eine Weile ist, sagen, wenn ich mit den Leuten zu tun habe, die schon länger Sport verfolgen und auch in der Zeit sehr interessiert waren, die Assoziation ist immer Steffi Nerius, Speerwerfen, Weltmeisterin, Stirnband, ganz klar. Und dabei ist es ja so, es gibt ja eine gewisse Konkurrenz hier in der Kurpfalz, ne, unsere Ecke ist ja die Kurpfalz, da haben wir noch eine Steffi, aber das ist eine ganz andere Geschichte und Sie sind da auf jeden Fall sehr authentisch und identifizierbar.
Ja, danke schön.
Bitte schön, Frau Nerius. Inzwischen sind Sie Internatsleiterin in Ihrem Verein, dem TSV Bayer Leverkusen, 04 Leverkusen, aber sind auch immer noch und gleichzeitig Trainerin von Athleten und Athletinnen mit Behinderung, mit Einschränkung. Wenn ich von Athlet oder Sportler mit Behinderung spreche, dann ist der Bereich Parasport gemeint. Ich denke, auf die Begrifflichkeit ist ein bisschen umstritten, können wir uns einigen. Ich finde, wenn von Behindertensportlern die Rede ist, finde ich es nicht ganz so glücklich, obwohl es natürlich auch in dem Sinne gut gemeint ist. Aber ja, Sie sind da sehr erfolgreich. Mir fällt beispielsweise der Markus Rehm ein, aber nicht nur der tolle Weitspringer, auch andere, die Sie da begleiten, sind sehr erfolgreich. Also Sie machen eine ganze Menge parallel. Trainerin, Internatsleiterin, das hört sich nach einer Menge und richtig viel Arbeit an. Wie kriegen Sie denn das alles gewuppt?
Ja, das ist schon eine Menge Arbeit, da gebe ich Ihnen recht. Ich bin und war aber tatsächlich immer sehr gut organisiert und habe einen strukturellen Tagesablauf, habe wirklich meine kleinen Teilziele, meine großen Ziele und versuche das wirklich dann strukturiert und organisiert auch durchzuführen. Da muss natürlich mein Umfeld mitspielen. Also wenn ich zu meinen Athleten sage, um 9:30 Uhr seid ihr warm. Und dann fangen wir an mit der ersten Einheit. Dann müssen die auch warm sein, weil sonst habe ich hinten raus ein Problem. Und das ist auf jeden Fall eine super gute Teamarbeit. Und ja, ist schon ein durchorganisierter Tag, aber es macht mir alles Spaß, das, was ich mache. Und insofern,
Also Schlendrian geht nicht, es muss schon gut vorbereitet sein und getaktet sein, damit Sie Interesse und Power dran haben, damit es aber auch zu bewältigen ist, weil es einfach vielseitig ist. Ne? Ja. Sind
ja.
Sie eine sehr strukturierte, disziplinierte, schon auch mal streng auftretende, wenn so Sportlerinnen und Sportler ein bisschen ja, sich schwer tun, vielleicht jetzt auf den Punkt warm zu werden, wie Sie es geschildert haben? Oder sind Sie eher die Liebe, die ganz laissez-faire Weiche?
Also grundsätzlich bin ich schon eher die es schon erwartet, weil ich finde es auch eine Form von Respekt, dass man dem gegenüber auch eine gewisse Pünktlichkeit an den Tag legt, weil man ja dadurch auch den Tagesablauf des anderen irgendwie durcheinander bringt. Und insofern erwarte ich das schon tatsächlich von meinen Athleten. Das wissen sie aber auch alle. Und wenn sie halt zu spät kommen, sage ich so, ja, dein Problem, ich bin weg. Also da kann ich auch schon mal komisch werden. Aber ja, ich glaube, der Erziehungsprozess ist schon sehr, sehr gut und wir sind einfach ein tolles Team und da funktioniert das alles und
Da
ich kann mich
klappt
drauf
es.
verlassen.
Ja. Ich schnapp mal das Wörtchen Respekt aus Ihrer Antwort heraus und will auf kurz was anderes eingehen. Auch ein bisschen länger zurücklegen. Da wurde mal aus dem Nichtbehindertenbereich, Sportlerbereich, Trainerbereich, da brauchen wir jetzt gar keine Namen sagen, da wurde doch tatsächlich mal geunkt, gesagt, die Steffi Nerius, tolle Speerwerferin, ja klar, aber die hat gar keine Ahnung vom Weitsprung. Und dann habe ich mir gedacht, vor allem wenn man guckt und verfolgt, wie hoch erfolgreich zum Beispiel gerade der Markus Rehm ist, aber auch viele andere, dann ist es aber eine ganz schön freche, vielleicht sogar neidgetragene Aussage aus einem verwandten Bereich. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Wie sehen Sie das?
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass wenn es Diskussionen gibt, gibt es oft Neid und Missgunst, was die Auslöser sind. Ich sage immer ganz gern den anderen Diplom-Sportwissenschaftlern, okay, wir haben das gleiche studiert, ich habe eine Trainerausbildung, ich habe genau den gleichen A-Trainerschein wie du. Ich habe sogar noch eine Zusatzqualifikation und das ist, ich habe selber Leistungssport gemacht, was du nicht gemacht hast. Also das heißt, ich kann den Athleten noch viel besser verstehen, kann ihn auch verschiedene Situationen, Callroom, einfach auch mental, was erwartet einen im olympischen Dorf, im Olympiastadion, viel besser vorbereiten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich mit Markus, ohne dass ich mich hier in irgendeiner Form rechtfertigen muss und auch nicht möchte. Ich habe mit dem Markus angefangen, da ist er das erste Mal 5,60 Meter gesprungen. Das ist so Schüler-Jugendbereich, wo, glaube ich, viele Weitsprung-Experten auch einfach anfangen. Und wir haben uns dann über Jahre zusammen entwickelt. Ich habe viel, viel Know-how mir geholt von ehemaligen Weitsprungtrainern aus unserem Verein, von anderen erfolgreichen Trainern, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe. Und wir haben uns wirklich dort immer weiterentwickelt, bis wir jetzt wirklich zu diesem Niveau gekommen sind. Manchmal denke ich auch, es ist vielleicht ganz gut, dass ich nicht so eine vorgefertigte Meinung hatte von der Experten-Weitsprungtechnik, die man im olympischen Sport macht. Es ist schon was anderes, mit einer Prothese abzuspringen und damit anzulaufen und auch das Timing. Das hat halt seinen eigenen Rhythmus, diese Prothese. Und wenn man da zu sehr so ein verengtes Bild hat und so einen Tunnelblick, dann ist man vielleicht auch nicht so erfolgreich. Auf der anderen Seite sage ich immer, wenn man über mich spricht, ist es gut. Und letztendlich kann ich sagen, mein Athlet ist am weitesten gesprungen, soweit ist noch nie ein deutscher Weitspringer gesprungen. Insofern haben wir, glaube ich, auch vieles richtig gemacht.
Der Erfolg spricht für ihn und natürlich auch für Sie. Und ansonsten natürlich eine professionelle, coole Antwort. Und ich denke, dann waren die Diskussionen auch erledigt an der Stelle. Jetzt haben wir das kurz angesprochen, auch in Verbindung mit der Person Markus Rehm. Wenn wir mal so insgesamt, Frau Niers, draufschauen, wie beurteilen Sie denn die Entwicklung im Behindertensport überhaupt, aber gerade auch mit Blick auf die Paralympics?
Ja, es ist schon einfach eine tolle Entwicklung. Ich sage immer ganz gern, die Olympischen Spiele gibt es seit 1896 und die Paralympics seit 1960. Und was in den letzten Jahren passiert ist an Professionalität, aber auch an Leistungsentwicklung und am professionellen Umfeld und auch am akribischen Trainieren und wirklich, ich sehe keinen Unterschied mehr zwischen den olympischen und paralympischen Athleten, was den Trainingsaufwand betrifft. Und insofern ist das schon eine riesige Entwicklung, auch wenn man sieht, wie die Übertragungszeiten sind der Paralympics, wie sich das entwickelt hat. Also wenn man das statistisch alles betrachtet, auch die Anpassung der Olympia- und Paralympics-Prämien. Also es ist irgendwie sehr viel getan worden in den letzten Jahren in Inklusion, aber die Sportler geben das auch zurück. Also es ist auch eine Leistungsentwicklung einfach da, die sehr professionell vorangetrieben wird.
Das heißt also eine spannende, gute Entwicklung, auch rein von der sportlichen Seite, von der Qualität der Wettkämpfe und den Ergebnissen her.
Auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall. Zum Stichwort Inklusion. Sie haben es gerade auch in Ihrer Antwort mit eingebaut. Die Sache mit der Inklusion im Sport, gerade auch im Hochleistungssport. Wie weit sind wir da aus Ihrer Sicht? Inklusion jetzt auch gedacht im Sinne von Teilhabe, dabei sein, nicht nur zugucken, Teilgabe, auch was bringen, geben können für eine gemeinsame Entwicklung. Durch Paralympics, durch diese Entwicklung, wird da auch die Inklusionsidee oder ich sage jetzt mal als Inklusionsaktivist, ja, wird Inklusion damit gefördert?
Ja, auf jeden Fall. Inklusion wird gefördert. Ich glaube, es ist recht unkompliziert, gerade im Kindergarten, in der Grundschule, die Kinder einfach zusammen laufen zu lassen, zusammen springen und werfen zu lassen. Die haben einfach Spaß zusammen. Da achtet keiner groß drauf. Fehlt dem der Unterschenkel, fehlt dem der Unterarm. Das ist sehr unkompliziert. Je älter man wird, je man erfolgreicher wird, komme ich jetzt wieder auf Neid und Missgunst. Solange der Parasport nicht so gut ist wie der Olympische Sport, ist es alles immer ein super Thema für die Inklusion und toll, dass du dabei bist und toll, dass du mitmachst. Sobald einer besser wird, hat man eine ganz andere Diskussion und da funktioniert die Inklusion meiner Meinung nach auch nicht richtig, beziehungsweise richtig ist jetzt eine Fragestellung. Ich glaube, das ist einfach schwierig, Hochleistungssport, die paralympischen und die olympischen Athleten in einer Wertung zusammen an den Start zu gehen zu lassen. Also man tut erstens keinen Gefallen, wenn einer Oberschenkel amputiert ist und 12 Sekunden über 100 Meter läuft und läuft mit denen zusammen, die 10,2 laufen. Hat er ja auch nicht wirklich einen Mehrwert. Auf der anderen Seite, wenn er Markus bei den anderen mitspringt, gibt es auch permanente Diskussionen und tatsächlich auch unter der Gürtellinie Diskussion, wo mir eher der Markus leid tut, dass er wirklich mit so einem tollen Leistungsniveau eigentlich dann auch so ein bisschen, ja, gemobbt wird. Insofern stelle ich mir, das ist so ein bisschen mein Traum, dass man irgendwann die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele zusammen macht, also nicht 3 Wochen versetzt, sondern wirklich zusammen macht und dass man sagt, vormittags sind die 100-Meter-Läufe, aber dann haben die Vorläufe, dann haben erst die olympischen Sportler laufen, danach die Para, also schon in ihren eigenen Klassen, in ihrer eigenen Wertung, aber gefühlt nicht dieses Getrennte, sondern alles in einem, was sicherlich auch eine Herausforderung ist von der Organisation, aber grundsätzlich
Logistik
auch
her.
nicht unmöglich, genau.
Ja, danke, interessant. Da haben Sie meine eigentlich angedachte nächste Frage schon vorweggenommen. Wollte Sie fragen, ob Sie dafür wären, dass Athleten, Athleten mit Behinderung, mit Einschränkungen Wettkämpfe gemeinsam, also in Konkurrenz mit nicht behinderten Sportlern bestreiten, vielleicht mit entsprechendem Regelwerk. Aber da war ist Ihre Position ja klar. Gleichzeitig führt zur Irritation vielleicht sogar da dazu, dass tolle Sportlerinnen und Sportler mit Einschränkungen, die grandiose Leistungen bringen, dadurch ein bisschen entwertet werden, dass ein Sportler im direkten Vergleich ohne Behinderung natürlich in Anführungszeichen schneller laufen und vielleicht auch werfen kann und dann immer so unterm Schatten ist. Aber die Idee fährt,
Ja,
ja, Verzeihung.
nee, muss ich Ihnen kurz widersprechen.
Bitte gern.
Tatsächlich, ja, das war das eine Beispiel, aber das andere Beispiel ist, dass zum Beispiel der Markus, also ich als Trainerin würde es natürlich total toll finden, wenn er jetzt nicht unbedingt bei den Olympischen Spielen, aber bei Weltcups, bei Diamond Leagues, bei größeren Wettkämpfen mit den olympischen Sportlern zusammenspringen kann, aber in seiner eigenen Wertung, aber eigentlich in einem Wettkampf ist, weil das jetzt in der Situation so ist, dass er wirklich das Letzte auch aus sich rauskitzeln kann. Also ich würde das mal sehr spannend finden, wenn einer 8,50 Meter vorlegt und er muss einfach mal kontern. Und ich würde es auch mal total spannend finden, was passiert, wenn er in der Situation ist, dass er ganz knapp auf dem Zweiten ist. Wie kann er sich nochmal motivieren, dann doch noch was rauszukitzeln? Diese Situation kennt er ja gar nicht. Also ist es ja, er kämpft ja eigentlich immer nur gegen sich. Insofern finde ich das schon spannend, dass die Besten, und da gehört der Markus ja dazu, die auf der Welt weit springen, auch mal so einen Wettkampf zusammen machen, um wirklich das Potenzial von jedem herauszukitzeln, aber in getrennter Wertung, ja.
Bleiben wir mal noch einen Moment mit dabei. Da gab es ja immer Auseinandersetzung, bis hin zu Gutachtenerstellungen, welchen Anteil am Erfolg an der Weide hat die Prothese, im Abspringen, eine Unterstützung beim Abspringen, eine Erschwerung beim Einlauf, was auch immer. Da wurde er ja richtig unter die Lupe genommen. Wie ist denn da im Moment der Stand der Dinge? Hat er Chancen, jetzt bei den anstehenden Olympischen Spielen mit dabei zu sein? Und dann unter welchem Regime? Wie ist denn da im Moment der Sachstand, Frau Nerius?
Ja, das haben Sie eigentlich schon richtig zusammengefasst. Die Untersuchungen und die Biomechanik hat ergeben, dass es ein Nachteil im Anlauf ist. Er hat nicht so einen hohen Geschwindigkeitsverlust am Brett. Theoretisch kann man sagen, minus plus gleich null. Aber letztendlich ist das Ergebnis, ist es nicht vergleichbar, was ich auch völlig legitim, völlig okay finde. Deswegen ist es nicht vergleichbar. Er könnte, wenn überhaupt, nur in einer eigenen Wertung springen. Das hat er letztes Jahr bis vor dem KAS auch versucht zu schaffen, dass er in Tokio mit dabei ist. Das ist ihm nicht gelungen und tatsächlich ist auch, also das ist schon ein sehr hoher Zeitaufwand und es ist auch nervlich sehr belastend, diesen ganzen Prozess jetzt nochmal zu starten, zumal er auch wenig Unterstützer findet. Und insofern hat er gesagt, ich will das gar nicht mehr, ich springe jetzt einfach so weit, wie es geht und dann mache ich so mein Ding. Ja, und insofern ist die Option jetzt bei spielen, getrennter Wertung machen,
Okay.
tatsächlich nicht mehr
Und
da.
das ist auch eine Linie, die Sie miteinander tragen, wo Sie ihn auch als Trainerin, Sie haben es ja auch vorhin im anderen Zusammenhang erwähnt, es geht ja auch um Motivation, es geht um den Blick zu haben, olympisches Dorf, vieles drumherum, was Sie alles aus eigener Erfahrung wissen, gleichzeitig natürlich die sportwissenschaftliche Kompetenz dazu. Das alles fließt da mit ein und ja, Entschuldigung, wenn ich nochmal wiederholen frage, das ist jetzt eine Position, eine Ausgangssituation, wo Sie sich gegenseitig stützen und sagen, das ist jetzt die Linie.
Auf jeden Fall.
Kann man das so
Also,
sagen?
genau. Das,
Okay.
die Paralympischen Spiele, das Paralympische Dorf gibt es ja da auch. Da kann
Eben.
ich ihn unterstützen. Aber grundsätzlich sind wir, was die Zielsetzung angeht, einer Linie. Wobei ich immer noch denke, selbst wenn es nicht die Olympischen Spiele sind, ich würde es schon immer noch spannend finden, wenn man den Griechen, der aktuell der beste Weitspringer in der Welt ist, wenn man es schafft, mal einen Wettkampf zu finden, wo die einfach gegeneinander springen. Das würde ich schon, ja, das würde ich schon sehr schön finden.
Das wäre toll, ja. Oder mit Blick auf andere Athleten mit Einschränkungen, mit Behinderung, die sie begleiten, betreuen, Blick auf die Paralympics, mit was können wir da rechnen? Welche Erfolge wünschen Sie sich? Auf wen sollten wir gucken?
Ja, ich habe persönlich habe ich in der Trainingsgruppe aktuell 4 Athleten. Davon habe ich 3 Weitspringer, die alle in der gleichen Startklasse, also den Markus, den Noah Baudelier, ein Nachwuchsspringer, der, wenn er es überhaupt schafft zu den Paralympics, dann hoffentlich unter die ersten 8, 6 springen kann. Und genau in der gleichen Klasse, allerdings Doppelunterschenkel amputiert, ist noch ein Grieche, der bei uns die Trainingsgruppe verstärkt. Der zwar auch gegen den Markus springen muss, obwohl er Doppelunterschenkel amputiert ist, ja.
Er startet für
Und
Griechenland oder
startet für
für
Griechenland,
Griechenland?
genau. Und ja, ich denke, er hat auch gute Chancen, vielleicht sogar um eine Medaille zu kämpfen, aber auf jeden Fall unter die ersten 6 zu kommen. Und dann habe ich noch einen Speerwerfer, für den wird es allerdings ein bisschen schwierig, bei den Paralympics überhaupt dabei zu sein.
Von seinen Einschränkungen her oder von den Weiten, die er aktuell wirft?
Genau, von der aktuellen Leistungsfähigkeit, ja.
Okay, das heißt, da müssen wir noch ein bisschen eine Weile warten, die Entwicklung abwarten, um dann vielleicht in späteren Jahren ihn zu erleben, zu sehen. Ja, sind wir gespannt. Gut, um da vielleicht so einen Teilabschluss zu haben im Gespräch. Unterm Strich, Paralympics sind aus Ihrer Sicht eine gute Sache. Es lohnt sich dran zu bleiben, obwohl zeitversetzt stattfindend, können die Paralympics auch durchaus noch einen Impuls für die Inklusion setzen. Wäre das so ein Resümee zu diesem Teilaspekt, Thema Inklusion, Leistung, Sport, Behinderung?
Ja, das denke ich schon, wird auch so unterschreiben, weil es einfach schon auch ein Schritt, dass die Paralympics am gleichen Ort, in der gleichen Stadt stattfinden, wo auch die Olympischen Spiele stattfinden. Insofern ist das schon Inklusion, was ja vor ein paar Jahren auch nicht so gewesen ist.
Ja.
Ja.
Okay. Frau Nierus, ich habe mir noch ein, zwei Fragen, Überlegungen aufgeschrieben, die ich doch gern auch loswerden würde, aber schon auch ein bisschen den persönlichen Charakter haben. Sie haben in Ihrer sportlichen Karriere auch immer mal wieder, gar nicht unmittelbar jetzt mit Wettkämpfen verbunden, auch schwierige, grenzwertige Situationen erlebt. Und ich erinnere mich, weil ich schon auch immer so ein bisschen das verfolgt habe und dran war, da gab es den Freitod Ihres früheren Trainers Rudi Haas. Und da ging mir so durch den Kopf die erfolgsorientierte, schon auch sehr klare, strukturierte, definierte, kriegt so eine Rückmeldung. Wie geht man damit als Sportlerin um auf dem Weg nach vorne? Was hat das bewirkt bei Ihnen jetzt erst recht? Oder Mensch, ich muss mir jetzt auch ein paar Gedanken mehr machen.
Ja, das war natürlich schon ein Einschnitt in meinem Leben. Also wir haben sehr gut zusammengearbeitet und das ist im März 96 passiert. Also es waren im Sommer die Olympischen Spiele in Atlanta. Das waren meine ersten Olympischen Spiele. Und ja, in dem Moment denkst du natürlich nur von jetzt bis gleich. Aber es war auch schnell klar und das ist auch eine Stärke vom Leistungssportler. Das war letztendlich, wie Sie schon sagten, sein Freitod, den er selbst gewählt hat. Insofern muss man das dann auch irgendwann in dem Fall recht schnell akzeptieren. Und das ist so eine Stärke, so ein Skill von Leistungssportlern. Es gibt genug Niederlagen im Leistungssport und genug Tiefschläge und man muss aber trotzdem da immer wieder aufstehen, sich herauskämpfen, neue Ziele setzen, analysieren, okay, was ist jetzt passiert, um danach wieder den nächsten Schritt zu tun. Und deswegen bin ich grundsätzlich auch vom Typ her eher lösungsorientiert als problemorientiert. Und das war so eine Situation, die natürlich herausfordernd war, aber wo ich recht schnell dann auch sage, okay, es war seine Entscheidung, die akzeptiere ich. Er hätte bestimmt nicht gewollt, dass ich jetzt den Kopf in den Sand stecke, sondern dass ich jetzt kämpfe, weiterkämpfe. Und habe dann für mich geguckt, eine Struktur zu finden, wie ich mich weiter intensiv wirklich auf die Olympischen Spiele konzentrieren und fokussieren kann. Und ja, das war wirklich ein harter Kampf. Es waren auch meine härtesten deutschen Meisterschaften, muss ich im Nachhinein sagen, 1996, weil wir waren vier Mädels, die sich um drei Tickets geprügelt haben. Und ich glaube, die Norm waren 63 Meter. Es hatten alle die Norm und es war so, die ersten drei von deutschen Meisterschaften fahren mit zu den Olympischen Spielen. Und es ist nachher ausgegangen, dass die erste 66 und die anderen drei 65 Meter geworfen haben. Und es ging nachher wirklich um 8 Zentimeter oder so vom
Das ist
vierten auf
hart.
den dritten. Also es war wirklich, dass jeder mal Erster und jeder mal Vierter war in diesem Wettkampf und ich hatte gefühlt die ganze Zeit so einen hohen Puls, was schon im Nachhinein natürlich ein enormes Selbstbewusstsein eingegeben hat und auch einfach so eine Kampfstärke einem verliehen hat, dass man wusste, wenn es drauf ankommt, dann kann ich mich irgendwie durchbeißen. Und das war schon, ja, das Positive aus dem ganzen
Ja, das
Negativen.
meine.
Ja.
Ja, danke für die offene Antwort, aber erlauben Sie mir trotzdem noch ganz kurz dran zu bleiben. So ein Freitod von jemandem, der einem da jetzt als Trainer nahesteht. Man sagt ja, meist kündigt sich's an oder gibt es Hinweise, je nach Sensibilität, die man da haben kann, aufbringen kann. Meine Frage wäre, ist man da als Sportlerin, als Sportler so in einer Blase, im eigenen sportdynamischen Geschehen, dass es ganz schön schwer ist, mitzukriegen, wie es Menschen um einen herum, selbst wenn sie einem so nahe sind wie Trainer, geht und was sich da tut?
Ja, also wir waren schon, also ich kannte den Rudi schon relativ gut und tatsächlich muss ich im Nachhinein auch sagen, dass mich das gar nicht so sehr überrascht hat. Natürlich ist es immer überraschend, wenn einer einen Freitod wählt, aber im Prinzip, wenn man ehrlich ist, hat er es nicht wirklich verschwiegen im Vorfeld, dass es irgendwann das sein Ende so aussehen könnte. Und er hatte einfach Probleme, hatte starke Schmerzen und insofern, wenn man das Ganze realistisch analysiert, dann war es nicht wirklich überraschend, dass es so geendet ist, wie es geendet ist.
So in der Nachbetrachtung dann, ne? Auch mit der nötigen Distanz. Ne? Ja, danke. Themen Schwung oder Wechsel? Ronierus, vor wenigen Jahren haben Sie aufbauend auf Ihr Studium Richtung Sportwissenschaft den MBA gemacht. Ich glaube, das ist 3, 4 Jahre her, lieg ich richtig. Auch gefördert mit einem Stipendium haben Sie ein MBA in Sportmanagement gemacht. Das kommt ja auch nicht so oft vor, dass jemand, ich darf es so sagen, so knapp vom 50. Lebensjahr noch ein MBA draufsetzt. Also da interessiert mich doch schon sehr, was hat Sie da angetrieben? Zum anderen, was könnte darauf aufbauen, noch weiter beruflich sich entwickeln? Wie könnte das für die Karriere sich auswirken oder Ihnen weiteres ermöglichen?
Ja, ich bin zwar, wie ich vorhin sagte, seit 2015 Internatsleiterin im Sportinternat beim TSV Bayern und für Leverkusen und habe gemerkt, dass mir durch mein sportwissenschaftliches Studium so ein bisschen der kaufmännische Bereich fehlte. Habe dann von 2018 bis 2020 einen Sportbetriebswirt gemacht, online. Und dann wurde tatsächlich vom Deutschen Olympischen Sportbund ein Stipendium ausgeschrieben für ein MBA im Sportmanagement. Das habe ich mir durchgelesen, habe gedacht, ja, wäre ja ganz schön, wenn es jetzt aufbauen zum Sportbetriebswirt. Habe ich mich beworben, habe das Stipendium bekommen und habe jetzt von 2020 bis 2022 genau den MBA gemacht, habe auch für mich als klar strukturierte Studentin gesagt, okay, vor meinem 50. Lebensjahr möchte ich
Müsste
meine
sein.
Masterarbeit abgegeben haben. Und mein Professor hatte mir dann auch netterweise die so schnell korrigiert, dass ich vor meinem 50. Geburtstag auch das Ergebnis hatte, dass ich das ganze Studium mit 1,7 abgeschlossen. Und das war tatsächlich eine Motivation, ja, dieses Kaufmännische, aber irgendwie bin ich dann auch so, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch durch. Und dann bin ich total motiviert, und das auch anständig zu machen, vorbildlich zu machen. Und ich glaube, es ist auch schönes Zeichen nach außen hin, wenn die Internatsleiterin, die immer von der dualen Karriere spricht, dann auch die duale Karriere im hohen Alter noch lebt. Ich bin grundsätzlich wissbegierig und möchte was dazulernen. Tatsächlich habe ich jetzt nicht vor, noch mehr draufzusetzen. Ich möchte auch keinen Doktor
Ach,
machen,
das wollte ich
aber
jetzt gerade nachfragen, wann die Promotion dann die Habilitation ansteht, von Jurius. Nee, nichts
nee, also
mehr.
das ist jetzt vorbei. Aber
Ist
grundsätzlich,
vorbei.
glaube ich, hilft es mir einfach in der beruflichen Entwicklung, weil wir gerade kurz davor sind, den Bauantrag abzugeben für ein Vollinternat in Leverkusen. Und ich bin seit 91 in Leverkusen und denke eigentlich seitdem, warum gibt es hier kein Vollinternat? Mit meiner Antrittsrede 2015 habe ich gesagt, das ist mein Ziel für meine berufliche Karriere, oder für meinen nächsten Schritt in der beruflichen Karriere, wirklich hier ein Vollinternat zu bauen. Und ja, wenn das jetzt umgesetzt wird, glaube ich, kann ich mein MBA im Sportmanagement gut gebrauchen, um Personal, Etat und ganze Abwicklung, Organisation gut hinzubekommen, um
Da
dann
ist
in Ruhestand zu
Managementkompetenz gefragt,
kommen.
ne?
Genau.
Ja, das passt dann ja schon sehr gut. Ja, aber doch vielleicht auch aus meiner Sicht eher ungewöhnlich auch, wenn man so auf weitere Aktivitäten, ich frage mich sowieso, wie Sie das alles hinkriegen und machen. Aber klar, Sie sind strukturiert. Trotzdem ungewöhnlich, das war so der Gedanke. Früher haben Sie, Frau Nerius, nach sportlichen Erfolgen gejagt. Das machen Sie sicher heute auch noch indirekt mit den Sportlerinnen und Sportlern, die Sie betreuen. Sie pirschen aber heute gelegentlich auch mal als geprüfte Jägerin durch den Wald. Also in Ihnen scheint eine gehörige Portion Jagdfieber zu stecken. Ist das so?
Also, wenn man es übertragen würde, glaube ich schon. Ich bin jetzt tatsächlich keine Vollblutjägerin. Also, es war schon, ja, ein Liebesbeweis würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber mein Freund hatte zu mir gesagt, das würde ihn sehr freuen, wenn ich einen Jagdschein machen würde. Und ich fand es grundsätzlich auch interessant, habe aber immer gesagt, ja, ich brauche ja keinen Jagdschein. Ich finde es toll, was du machst. Und er ist halt leidenschaftlicher Jäger. Aber wie gesagt, dann habe ich es mir vorgenommen. Wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich es auch durchziehen und umsetzen und nicht, weil ich es mal gesagt habe, mache ich es. Und deswegen, ja, habe ich auch diesen Jagdschein dann irgendwann gemacht. Ich gehe ganz gern wirklich ins Revier, und liebe die Natur, finde es toll, wenn ich Pferde sehe, was es für Tiere waren, wenn ich irgendwelche Höhlen oder Dachsbaue sehe, dass man weiß, was da rein und raus kreucht und fleucht. Ich bin wirklich nicht, war es noch nie, diejenige, die früher auf die Kirmes gegangen ist und gesagt, gib mir die Waffe, ich hol dir, schieß dir ein paar Blumen oder irgend so ein Quatsch. Also ich habe mit Waffen nicht so viel zu tun. Natürlich musste ich das jetzt auch lernen und habe es auch gelernt und habe
Gehört
es ja auch
dazu, ne?
irgendwie bestanden, gehört dazu. Aber ich gehe lieber mit dem Fernglas auf die
Und
Jagd und beobachte.
beobachten die Natur.
Ja,
Ja.
aber ab und zu erlege ich auch was, aber ja, das ist. Ich find es eine, irgendwie schön und begleite gern meinen Freund dabei, aber ja.
Ist das auch, jetzt frage ich mal ganz, ganz kackfrech, Entschuldigung, ist das auch beim Golfen so? Sie sind ja auch inzwischen eine prima Golferin, haben, glaube ich, ein tolles Handicap und gewinnen gelegentlich mal auch Turniere an der einen oder anderen Stelle. War das so ein eigener Antrieb oder haben Sie es auch jemandem zuliebe gemacht, wenn ich fragen darf?
Ja, das habe ich fast der Deutschen Sporthilfe zuliebe gemacht, weil die mich tatsächlich ein bisschen gedrängelt haben, ich sollte doch mal die Platzreife machen, obwohl ich diese Verbindung zu dem Sport bis dato noch nicht so richtig gefunden hatte. Dann habe ich es gemacht und habe tatsächlich, ja, also Speerwerfen macht man nicht, wenn man 50 ist. Und das Golfen ist eigentlich ähnlich wie Speerwerfen. Also man hat ein Gerät in der Hand. Ist es sogar ein bisschen Ähnlichkeit von der Technik her. Und ich finde es einfach faszinierend, dieses Gerät zu beschleunigen, um dann den Ball, den das Gerät dann trifft, so weit von mir zu entfernen. Also auch natürlich genau, im Golf ist ja eher die Genauigkeit das Ziel, aber ich finde es gerade noch spannend, auch diesen Ball so weit wie möglich wegzuhauen. Und das fasziniert mich schon am Golfen. Aber auch da, ich habe meinen Leistungssport als Leistungssport gemacht und das ist alles nur Hobby, was ich jetzt gerade nebenbei mache. Und ich möchte auch, dass keins von meinen Hobbys irgendwann wieder so Stress wird. Und deswegen spiele ich 5, 6 Mal im Jahr. Also das ist jetzt wirklich ein schönes Hobby, aber das ist das, was ich mir auch vorstellen kann, wenn ich mit 85 über den Platz gehe, noch danach ein Käffchen trinke. Also, dass man immer eine Bewegung hat, in der Natur ist, an der frischen Luft, das finde ich faszinierend. Und ja, wenn ich mit dem Speerwerfen das nicht mehr kompensieren kann, deswegen habe ich jetzt das Golf entdeckt.
Ja, sehr beeindruckend, aber da drängt sich jetzt bei mir echt eine Frage auf. Frau Neres, wann machen Sie Ihren Pilotenschein? Ja, also Sie fliegen, Sie bringen was zum Fliegen, den Speer, den Golfball, bewegen sich. Das wäre doch jetzt so der nächste Schritt, als Pilotin durch die Lüfte zu düsen, oder?
Sag mein Freund auch mal, was machst du als nächstes, aber weiß ich nicht. Das Einzige, was mich vielleicht noch ein bisschen reizt, aber eigentlich auch nicht, ist so ein Bootsführerschein, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal Pause.
Erstmal Pause, genau. Ja. Frau Niers, ich würde zwar in der Schlussphase unseres Gesprächs nochmal ganz kurz die Kurve kriegen zu einem ernsteren Thema. Sie haben es vorhin mal an anderer Stelle angedeutet. Die Olympischen Spiele, egal ob Para oder die allgemeinen, ob man will oder nicht, Olympische Spiele sind, sind ja auch immer politische Spiele. Wir leben gegenwärtig in sehr krisenhaften, von Konflikten und Kriegen geprägte Zeit. Wie schätzen Sie das ein? Wie positionieren Sie sich? Kann beziehungsweise soll von den Olympischen Spielen ausgehend ein Signal rausgehen?
Ja, ich glaube, dass die Olympischen Spiele schon immer in der Vergangenheit das Symbol waren, also die Olympischen und die Paralympischen Spiele, dass dort Zusammengehörigkeit ist, dass dort einfach Sport gemacht wird, dass zusammen und gegeneinander gekämpft wird, aber einfach in der sportlichen Hinsicht. Also jeder möchte irgendwie besser sein, aber alles auf Fair Play. Leistungen und irgendwie zusammen
Mit einer gewissen Solidarität auch
mit einer
verbunden.
gewissen Solidarität, ja, genau mit der gewissen Fairness. Und das wird immer so sein und es wird auch in Zukunft immer so sein, dass der Sport, glaube ich, viele, viele Brücken überwindet und viele Hindernisse überwindet. Und das wäre schön, wenn sich das tatsächlich als Völkerverständigung weltweit ausbreiten würde und der Sport das Signal ist. Aber ja, ich glaube, so blauäugig sind wir mittlerweile nicht mehr, dass das natürlich ein tolles Symbol ist und dass das auch im Sport hoffentlich immer weiter so gelebt wird. Aber leider schaffen wir es nicht, das zu übertragen, dass es auch, sag
Entschuldigung.
ich jetzt mal, der Weltfrieden so ist, dass.
Ja, wenn man von Teilnehmenden, vielleicht gerade von richtig erfolgreich teilnehmenden Athleten, Athleten erwartet, dass sie vielleicht, wenn sie die Medaille bekommen oder später bei der Pressekonferenz, im Fernsehstudium, zu erwarten, dass sie da ein Statement in Richtung pro Frieden, sage ich jetzt mal, ganz, ganz einfach abgeben oder sich positionieren, vielleicht auch mal eine politische Zuordnung versuchen hinzukriegen. Überfordern wir da unsere Athleten und Athleten? Ist das eine Sache vom Verband oder der übergeordneten Politik? Was meinen Sie?
Ich glaube nicht, dass wir die Athleten überfordern, aber grundsätzlich finde ich es immer schwierig, wenn dann die Sportler in Anführungsstrichen missbraucht werden, um politische Botschaften zu senden. Also wenn das unsere Politiker jahrelang nicht schaffen, dann benutzt man die Sportler, um diese politischen Botschaften zu überbringen. Das ist keine Überforderung der Sportler, aber letztendlich sollen sie sich auf das konzentrieren, was sie können. Und das ist sehr sportlich. Letztendlich sollten sich die Politiker darauf konzentrieren, was sie können und diese politischen Botschaften senden. Und man muss auch fairerweise sagen, dass es gewisse Vorschriften und Vorschriften vom IOC gibt, dass man politische Äußerungen nicht wirklich tätigen kann und darf. Und wenn man das tut, kann es sein, dass man seine Medaille auch wieder zurückgeben muss.
Ja.
Und ich glaube, dann ist es wirklich ein Missbrauchen von den
Haben wir in der
Sportlern.
Vergangenheit ja erlebt, nicht, dass wir hier
Ja,
gemaßregelt wurden, nicht? Und das kann es ja
genau.
nun auch nicht sein. Ne?
Nein.
Okay. Ja, Frau Nerius, dann, Sie haben es gerade angedeutet, ist eine Sache auch der Politik. Am Schluss eher eine spielerische Frage. Am Ende der Podcast-Gespräche frage ich meine Gäste immer mal wieder, wenn sie in einer bestimmten Position, in einer bestimmten Rolle wären, was würden sie machen, was würden wir anders machen? In Deutschland ist das Innenministerium zuständig für den Sport, für das Sportgeschehen. Frau Nerius, Sie kriegen ein Angebot, Innenministerin zu sein. Ja, Sie dürfen Innenministerium sein. Was machen Sie als erstes? Was wäre Ihre wichtigste politische Aktion?
Ich glaube, ich würde als erstes den Sportminister ins Leben rufen und nicht, dass der Innenminister auch noch für den Sport zuständig ist, weil dadurch kommt der Sport eigentlich viel zu kurz
Er
und
kommt zu
die
kurz.
Aufgaben als Innenminister sind viel zu groß. Deswegen würde ich mal die Satzung ändern und mich als Sportministerin einstellen.
Eine tolle Geschichte. Ich glaube, in anderen Ländern haben wir das. Ja,
Ja.
setzen wir mal drauf, dass sich etwas entwickelt, das in die Richtung geht. Und wenn Sie dann irgendwann gefragt werden, also von Ihrem Hintergrund her, würde ich das nicht für ungewöhnlich finden, dann wird man ja mal sehen. Ja, Frau Nieres, vielen Dank für das prima Gespräch. Aber bevor ich jetzt noch einen ganz kurzen Schlusstag sage, möchte ich auch Ihnen die Gelegenheit geben, gibt es einen Gedanke, eine Überlegung, einen Hinweis, den Sie gerne geben würden, aus Ihrer Erfahrung heraus, vielleicht mit Blick auf unser Kernthema Inklusion oder auch mit anderes? Etwas, was Ihnen wichtig wäre?
Ja, ich finde es schon, das Thema Inklusion finde ich schon sehr wichtig und ich glaube, es wäre schön, wenn man dieses Thema auch mit einer gewissen Intelligenz gegenüber begegnet und dieses Thema Neid und Missgunst und dass man das so ein bisschen hinten anstellt und ich glaube, dass wir dann viele gute Schritte in die richtige Richtung gehen können.
Das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Niers. Ich denke, wir freuen uns zusammen auf Olympia, auf beide Veranstaltungen, auch wenn sie noch zeitversetzt sind. Mal sehen, was auch da die Zukunft bringt. Herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie mit dabei waren, mitgemacht haben. Ihnen persönlich und natürlich auch für die weiteren beruflichen Entwicklungen, für das geplante Projekt, bei Ihnen. Alles Gute und nochmal, vielen herzlichen, Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.